SWR 2 Zeitgenossen.
Die globalen Wanderungen von Zugvögeln, Reptilien und Säugetieren beobachten vom Weltraum aus. Und zwar von der internationalen Raumstation ISS. Mit diesem Projekt namens Icarus sorgt der Biologe Martin Wikelski mit seinen Mitstreitern weltweit für Aufsehen. Martin Wikelski ist geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und Professor an der Universität Konstanz. Dort gibt es ein Exzellenzzentrum für Schwarmverhalten. Wie das überhaupt funktioniert, Tiere aus dem Weltraum zu beobachten und welche wichtigen Erkenntnisse daraus gewonnen werden, darüber sprechen wir mit Martin Wikelski. Aber erstmal aus dem Weltall auf die Erde, Herr Wikelski. Gestern waren Sie draußen auf dem Feld unterwegs und haben dort Amseln mit kleinen Sendern ausgestattet, oder?
Genau. Und das ist für uns wirklich immer erstaunlich, dass so ein kleiner Sender über 700-800 Kilometer in das Weltall funken kann. Und dann nicht nur einer, sondern ganz, ganz viele. Also es wäre wirklich so, als wenn man in Hamburg steht und dann praktisch mit einem kleinen Sender nach München telefoniert und da auf dem Marienplatz 100 Leute hat, die man gleichzeitig hört. Also es ist ein unfassbares Errungenschaft der Technik, die wir da mit den deutschen Ingenieuren erreicht haben.
Das heißt, die Amseln, die tragen kleine Sender und diese Sender funken ihre Signale hoch zur internationalen Raumstation. Stört das die Vögel denn gar nicht?
Ja, also das ist für uns ganz wichtig, dass wir die Vögel erstmal fragen, stört euch dieser Sender? Und wir wissen, natürlich stört so ein Sender immer ein bisschen. Also wie auch eine Uhr oder ein Halsband oder so, das man selber trägt, auch irgendwann mal stört. Aber das Wichtige ist, wir wissen, dass es den Vögeln gut geht. Wir haben das in den Volieren getestet, wir haben es draußen getestet. Die haben keine Probleme, mit diesem Sender zu überleben. Die überleben sogar ein bisschen besser, lustigerweise. Vielleicht, weil die Fressfeinde das nicht wollen oder so. Also jedenfalls, es geht den Vögeln gut und es ist uns das Wichtigste natürlich. Wenn da irgendein Problem wäre, dann würden wir sofort mit dieser Forschung aufhören und nochmal in die Volieren zurückgehen und schauen, ob man das verbessern kann.
Und was sind das für Daten, die die Vögel nach oben morsen?
Ja, das ist im Endeffekt sowas wie ein Fitnessarmband, das man selber mitträgt, ein kleines Handy. Also da ist die Position natürlich drin, dann ist ein Beschleunigungssensor drin. Das ist eigentlich sowas, wo man dann zum Beispiel Schritte zählen kann oder auch das Verhalten von einem Tier rausfinden kann. Geht es dem Tier gut? Ist es gesund? Ist es krank? Oder ist es tot? Und diese ganzen Sachen kann man gleichzeitig auf diesem kleinen Sender messen, aber eben auch Umweltparameter, wie zum Beispiel Temperatur oder Feuchtigkeit oder Luftdruck. Und damit kriegt man beides mit, also die Umwelt und das Verhalten und den Gesundheitszustand von dem Tier.
Diese Signale, die gehen dann hoch zur ISS. Und was passiert dann?
Da oben sitzt ein Computer, ein ziemlich guter Computer, der auch relativ viel Strom verbraucht von diesen Solarpanelen da oben. Und der schaut dann, welche Signale von unten wirklich von Vögeln, von Tieren generell sind. Da ist ein bestimmter Code drin. Also das ist im Prinzip so, wie wenn man mit seinem Autoschlüssel auf einen großen Parkplatz geht und da sein Auto aufmacht, dann gehen auch nicht alle anderen Autos auf, sondern nur das eine Auto, weil da eben ein kodiertes Signal ist. Und das ist das ganz Wichtige daran, dass da oben eben dieser Computer sitzt, der weiß, dieser Code ist von meinen Sendern und das ist eine Amsel. Und dann entschlüsselt er die Information, also GPS-Information oder Verhalten oder was auch immer dabei ist, speichert es und dann beim Überflug über Moskau schickt er das runter an das Kontrollzentrum in Moskau. Wir sitzen ja auf dem russischen Modul, also wir haben sehr gute Beziehungen auch zu unseren russischen Kollegen, die das ja alles am Laufen halten. Die haben das auch alles hochgebracht. Und dann kommt der Datensatz von Moskau an den Bodensee erstmal zu Spacetech. Das ist ein Satellitenbauer am Bodensee, ein kleines Unternehmen, aber eins der besten weltweit. Und die schicken es dann zu uns, also die wissenschaftlichen Daten zu uns, ans Max Planck, an die Movebank, an die Bewegungsdatenbank für Tiere, die wir weltweit hier aufbauen.
Also es geht ja darum, globale Tierwanderungen zu beobachten. Und wenn wir jetzt mal die Vögel als Beispiel rausnehmen, Vögel werden ja schon lange beringt oder mit kleinen Sendern ausgestattet, um was über ihr Verhalten oder auch vielleicht auch über die Umwelt zu erfahren, so wie Sie es vorhin ja schon angesprochen hatten. Aber warum ist das Icarus-Projekt im Vergleich dazu jetzt so spektakulär und hat für so viel Aufsehen gesorgt?
Ja, das Wichtige ist, dass wir jetzt zum einen mal kleine Tiere von Weltall aus beobachten können, aber auch viele und viele verschiedene. Und das ist eigentlich das, was wir alle kennen, wenn wir eine Katze haben, einen Hund, einen Kanarienvogel, die wissen alle unterschiedliche Sachen. Wann der Postbote kommt oder was gerade daheim los ist oder was draußen los ist im Garten. Und wenn wir die zusammenschalten, wenn wir diese Informationen sozusagen als das Internet der Tiere zusammenschalten, dann haben wir eine völlig neue Messeigenschaft über das Leben auf der Erde. Also die Tiere sagen uns, wie geht's dem Leben auf der Erde? Und das ist für uns alle ganz wichtig, weil wir eben im Moment gerade merken, dass da einiges im Argen liegt und wir uns darum kümmern müssen, eben diese Lebensgrundlagen zu erhalten. Und das können uns die Tiere zeigen.
Was haben Ihnen denn die Tiere bisher schon erzählt? Also Sie sind im September 2020 sozusagen aus der Pilotphase rausgegangen und Icarus läuft jetzt. Was wissen Sie schon? Was haben Sie erfahren?
Naja, Icarus läuft eigentlich jetzt erst seit ein paar Wochen richtig stabil, weil wir haben zwischendrin nochmal Probleme gehabt. Da war das Lebensunterstützungssystem auf der ISS defekt. Das heißt, da musste erstmal alles abgeschaltet werden, auch unser System, bis die Lecks repariert waren auf dem russischen Sektor. Und jetzt läuft wieder alles. Also jetzt läuft alles super stabil. Aber wir bekommen natürlich nur die ersten Daten jetzt. Also es sind ein paar Wochen Daten. Aber auch da sehen wir schon, wie toll das ist. Wir haben zum Beispiel mit französischen Kollegen Tiere in Polynesien in der Mitte vom Pazifik besendet. Die zeigen uns jetzt schon an, wann da die ersten Stürme losgehen. Das ist auch die Idee unserer französischen Kollaborationspartner, dass man die Vögel hernimmt, um den Anfang von Taifuns zu sehen. Weil ja, das sind die besten Umweltsensoren in dieser Gegend.
Was sind das für Vögel? Entschuldigung.
Das sind Wandering Tattler. Jetzt weiß ich gerade den deutschen Namen gar nicht von denen. Im Prinzip Wasservögel zum einen. Seeschwalben sind dabei und das andere sind Wartvögel.
Aber wie können die denn Daten liefern oder wie erfahre ich durch diese Vögel, wie dienen die sozusagen als eine Art Frühwarnsystem?
Naja, die Vögel fliegen natürlich erstmal in der unteren Atmosphäre rum, wo man sonst eben nur mit Drohnen oder mit anderen Messstationen die Luft messen kann. Die Daten kriegen wir schon mal. Dann kriegen wir natürlich auch die Wassertemperatur, die Temperatur am Boden, wenn sie unten sitzen auf den Inseln oder im Wasser selber. Und wir kriegen natürlich über ihr Verhalten mit, erstmal wie schnell fliegen sie. Also da kriegen wir die Windgeschwindigkeit, die Turbulenz, wir kriegen die Windrichtung raus. Wir sehen aber dann auch, ob sie Gebiete vermeiden oder in bestimmte Gebiete fliegen. Und nicht nur einzelne Vögel, sondern wirklich auch so praktisch ja alle verteilt in der ganzen Gegend. Und damit sind wir eigentlich da, wo die ganzen Hochkulturen der Menschheit in der Vergangenheit waren. Die haben immer Tiere beobachtet, aber konnten das nur lokal. Und jetzt können wir es eben global machen und wirklich auch in den Gegenden, wo es ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel für die Taifunentstehung.
Also im besten Fall könnten Sie dann, wenn diese Forschung noch ausgedehnt wird, Taifune vorhersagen.
Das ist genau die Idee und wir haben darauf auch schon ein Patent, dass Tiere Naturereignisse vorhersagen können. Wir haben Daten, die jetzt noch nicht schlüssig zeigen, aber zumindest gute Hinweise dafür liefern, dass Tiere zum Beispiel Vulkanausbrüche oder auch lokal Erdbeben vorhersagen können. Von daher sind wir natürlich unglaublich daran interessiert, mehr Daten zu bekommen, um zu sehen, welches Tier weiß denn was. Und vor allem, wenn der eine Vogel mit dem anderen kommuniziert und die noch mit der Schildkröte oder mit dem Palmenkäfer. Wer kann uns was über diese Umwelt sagen? Und das ist so ein bisschen so wie früher in den Minen, als die Kanarienvögel eben als die Anzeigeorganismen hergenommen worden sind, ob man da noch leben kann in so einer Mine, ob man da arbeiten kann. Genauso sehen wir das jetzt eigentlich weltweit, dass wir Tiere hernehmen, um uns wirklich diese Lebensbedingungen näher zu bringen.
Ein anderes Thema ist ja auch, dass immer mehr Arten verschwinden. Auch damit beschäftigen Sie sich. Wie erforschen Sie dieses fällt?
Das ist ganz wichtig, und zwar vor allem aus der ethischen Komponente, weil wir wissen ja, wie Sie anfangs auch gesagt haben, wir belasten die Tiere, also die individuellen, die einzelnen Tiere ein bisschen mit diesem Sender. Was wir denen zurückgeben, ist aber sehr viel mehr, weil wir dann verstehen, wo geht's den Tieren gut, wo geht's ihnen schlecht, wo müssen wir auch zum Beispiel kurzzeitig Schutzgebiete einrichten. Das haben wir jetzt eben auch mitgekriegt während dieser Anthropause, während der Pandemie, als die Menschen weniger zum Beispiel an Stränden waren. Dann kamen die Schildkröten, haben da Eier gelegt. Und wenn wir wissen, zum Beispiel von den Schildkröten, oh, die kommen jetzt in Richtung von dem Strand in der Zukunft über die Sender, sie warten draußen irgendwo im Meer und trauen sich aber nicht rein, weil alle Menschen am Strand sind, dann können wir sagen, Leute, wir müssen jetzt 3 Tage den Strand mal zumachen. Das muss schon möglich sein. Dann können die Schildkröten ihre Eier ablegen, dann könnt ihr wieder hin. Und genau so müssen wir das in Zukunft machen, weil Schutzgebiete müssen dynamischer werden. Durch den globalen Wandel, Temperatur und andere Sachen, ist es wichtig geworden, dass wir Tiere nicht nur irgendwo in Schutzgebieten schützen, sondern überall. Das ist ein großes Ganzes inzwischen, das wissen wir. Und deswegen müssen wir auch in den Gebieten, die jetzt noch keine Schutzgebiete sind, einfach mehr für den Schutz der Natur tun.
Also der Mensch ist ja der Feind in diesem Fall der Tiere, muss man ganz deutlich sagen. Ich habe gelesen, dass Sie untersucht haben, wie Störche fliegen. Die einen Störche fliegen über Frankreich zurück nach Nordafrika, die anderen fliegen über den Bosporus. Und vielleicht erläutern Sie einfach mal, was das für Folgen für diese Tiere hat.
Ja, aber ich muss erst mal sagen, der Mensch ist aus meiner Sicht nicht der Feind der Tiere. Ich glaube, man kann sehr, sehr gut miteinander diesen Planeten bewohnen und auch voneinander lernen. Und natürlich braucht man den Menschen, um die Tiere zu schützen. In vielen Fällen ist es ja auch so, dass sich Tiere dann an den Menschen anpassen und mit Menschen leben. Also die Störche zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die wurden ja auch jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg nach dem Krieg wieder stark angesiedelt. Es wurde ihnen geholfen mit Nisthilfen und so weiter. Und denen geht's jetzt wieder unglaublich gut. Also man kann als Mensch sehr gut den Tieren dann helfen und auch ein gemeinsames, ein gutes Miteinander ermöglichen. Aber es gibt eben dann so Situationen wie zum Beispiel Bürgerkriege, also wie auch jetzt wieder im Mittleren Osten, wo wir dann sehen, da werden dann einfach ganz viele Störche einfach geschossen, weil die Leute Hunger haben. Wir kriegen dann auch Bilder von, in dem Fall war das Libanon oder Syrien, wo die Leute uns dann Bilder von unseren Störchen mit Ringen oder diesen Sendern schicken und sagen, tut uns leid, wir wollen eigentlich nichts gegen eure Tiere machen oder nicht diese Tiere killen, aber wir haben Hunger und wir wollen Frieden. Und das ist natürlich schon auch verständlich.
Das Aussterben vieler Arten, wie beschäftigt Sie das noch? Was beobachten Sie da außerdem?
Ja, es gibt natürlich schon auch große Bereiche, in denen der Mensch den Tieren schadet. Also wenn Naturräume zerstört werden, wenn der Regenwald abgeholzt wird, wenn die Meere verschmutzt werden und so weiter. Da ist es auch ganz wichtig für uns rauszufinden, was ist es denn wirklich, was die Tiere brauchen und warum sterben sie wirklich? Und da haben wir zum Beispiel auch von den Störchen, die wir jetzt über die gesamte Lebenszeit mit diesen Sendern beobachten, die Informationen, zum Beispiel, wo gibt's noch Elektroleitungen, die Störche elektrikutieren? Wo gibt's Gegenden, wo sie geschossen werden und so weiter? Diese ganzen Informationen kriegen wir wirklich dann im Detail von diesen Sendern und können dann zum Beispiel in dem Fall mit Windkraftanbietern oder mit Elektroleitungsfirmen in Kontakt treten oder die kommen zu uns und sagen, wo können wir die bauen, um die Tiere möglichst wenig zu belasten? Und da ist natürlich dann ein großer Gewinn auf beiden Seiten. Aber klar, wir haben da ein Problem, dass eben die Tiere oft auch Lebensraum verlieren durch den Menschen.
Und die Tiere zeigen uns ganz klar an, das können Sie auch beobachten, wenn Sie Daten ziehen sozusagen, wie der Klimawandel fortschreitet.
Ja, das ist sehr spannend, weil die Tiere offensichtlich Fernverbindungen, Ferninformationen über den Zustand einer Landschaft haben. Also wir sehen das bei den Gänsen zum Beispiel, die von Europa aus in die Arktis ziehen. Da sehen wir wirklich schön, wie die auf dieser grünen Welle vorherreiten, die eben so im Frühjahr die Landschaft immer grüner macht nach Norden. Wir sehen aber zum Beispiel in Afrika bei den Flughunden, die auch an die Nahrungsverfügbarkeit von Bäumen zum Beispiel mit Früchten angewiesen sind, dass die im Vorhinein schon wissen, also auch von vor den Regenfällen schon, wo es denn wahrscheinlich bald gute Früchte geben wird. Und wie das funktioniert, wissen wir noch nicht genau, aber das ist wahrscheinlich eins von diesen Schwarmphänomenen. Wenn wir eine ganz große Gruppe von Individuen haben, die untereinander kommunizieren, dann geht diese Information über ganz große Bereiche in der Landschaft hin und her und jeder weiß, was wirklich los ist. Also diese Informationen sind unglaublich interessant, auch generell vom biologischen Verständnis her.
Und wie zeigt sich der Klimawandel in dem, was Sie erheben?
Was wir sehen vom Klimawandel ist natürlich, dass Tiere zum Teil sehr viel früher aus Afrika zurückkommen, dass sie weiter nach Norden gehen. Wir sehen auch Veränderungen in den Zugwegen inzwischen schon. Wir haben zum Beispiel auch jetzt seit etwa 20 Jahren großartige Messungen über Grundwasserverfügbarkeit. Das ist ein System, das hier in Friedrichshafen entwickelt worden ist, von Airbus und anderen, GRACE, also ein Gravitationsmesssystem der Welt. Und damit kann man Grundwasserverschiebungen messen. Und mit diesen Daten verknüpfen wir jetzt die Tierbewegungsmuster, die wir ja auch eigentlich, wie Sie gesagt haben, schon über die Beringung seit 100 Jahren untersuchen und fangen an zu verstehen, wie diese Dynamik ist zwischen Veränderungen von Zugwegen, Zugmustern von Tieren und den Veränderungen von Grundwasser. Da sehen wir zum Beispiel große Änderungen zwischen Pakistan und Indien. Da gibt es massive Veränderungen im Grundwasserspiegel und eben auch Veränderungen in den Routen von den Kranichen, die dort von der Mongolei über China, über die Annapurna in diese Gegenden kommen zum Überwintern. Und da können wir wirklich praktisch den Klimawandel ja hautnah miterleben über die Bewegungen der Tiere, die aber dann auch voraussagen können, wie es in Zukunft weitergeht.
Also die Tiere sind da ganz klar Anzeiger für, könnte man sagen.
Genau, ich wollte es bloß unterstützen. Die Tiere zeigen uns ganz genau das an, was wir in anderen Daten nicht wirklich so sehen. Weil aus dem Weltall, die Satellitenbeobachtungen der Erde sind unglaublich gut und wichtig. Aber wir brauchen eben auch die Bestätigung von dem, was unten am Boden passiert. Und das können wir nicht alles selber machen. In die Gegenden kommen wir gar nicht selber alle. Deswegen können wir da Tiere hinschicken und die sagen uns das. Zum Beispiel, also unsere Störche, die gehen in Afrika auch in Gegenden, wo die Wanderheuschrecken rauskommen. Die finden die offensichtlich nicht gezielt. Aber wenn sie Wanderheuschrecken sehen, dann bleiben sie da. Und wir sehen das an den Bewegungsmustern, die uns übertragen werden über diese Sender. Und damit können wir die Störche im Endeffekt als Indikatoren hernehmen, wo kommen gerade Wanderheuschrecken vor. Und das ist wichtig, weil in vielen Gegenden wie jetzt Sub-Sahara, Nordniger oder Süd-Eritrea oder so, da will keiner wirklich hingehen, das sind gefährliche Gebiete. Da will auch keiner von der FAO hingehen, um sowas zu messen, also von der Vereinten Nationen. Aber die Störche sind natürlich dort und sagen uns das. Also von daher können wir die Tiere auch in solchen Fällen als ganz tolle Anzeigeorganismen hernehmen, um uns das Leben auf dem Planeten zu verstehen zu geben.
Im Moment hat es ja auch eine gewisse Brisanz alles bekommen durch die Corona-Pandemie, denn über Tiere verbreiten sich zum Teil ja auch Infektionskrankheiten. Auch dieser Bereich fällt sozusagen in Ihre Forschung.
Ganz direkt, wir haben ja eigentlich den Aufbau dieses Instituts von der alten Vogelwarte hin zu einem neuen Max-Planck-Institut mit eigenständigen Sitz in Konstanz, war ja auch deswegen so wichtig, weil wir die Vogelgrippeverbreitung sehr gut über diese Beobachtungen nachvollziehen können. Wir können jetzt zum Beispiel in China messen, hat da eine Ente Fieber? Und wenn ja, kann man jemand hinschicken und sagen, bitte nehmt doch da meine genetische Probe und schaut, was da wirklich in der Umwelt gerade passiert. Also welcher Virus ist es denn, der da gerade das Fieber bei den Enten verursacht? Aber wir können sowas zum Beispiel auch in Afrika uns anschauen, bei den Flughunden, die selber jetzt zum Beispiel kein Ebola verbreiten, aber die natürlich mit dem Wirt von Ebola, den wir nicht kennen, irgendwo in Berührung sind. Das heißt, die haben Antikörper gegen Ebola. Und wir können nachvollziehen, wo waren denn diese Individuen, diese einzelnen Fledermäuse, die Antikörper gegen Ebola haben, wo sind die gewandert? Und dann können wir sagen, oh, dann schauen wir jetzt da in dieser Gegend nach. kann sein, dass das im Ostkongo oder im Nordmosambik ist oder wo auch immer. Das ist noch unklar. Aber zumindest haben wir prinzipiell Tausende von Spürhunden draußen, die uns sagen, wo kommen diese Krankheiten her, was passiert da gerade und wo müssen wir vorsichtig sein.
Und könnte sich sogar im besten Fall sowas stoppen lassen, so eine Pandemie?
Ja, in den Anfangsstadien ist es ja immer am besten zu stoppen. Das ist ja das, was man auch bei den ganzen Pandemien, die wir jetzt durchlebt haben, sehen. Wenn wir die erste Phase in den Griff kriegen, dann ist der Rest nicht mehr so schwierig. Aber sobald sich das mal wirklich groß ausgebreitet hat, ist es praktisch unmöglich, das unter Kontrolle zu kriegen. Und so könnten wir das natürlich mit den Tieren machen, dass die uns anzeigen, was passiert gerade. Dann können wir lokal einschreiten. Zum Beispiel ist es bei den Kamelen so, die jedes Jahr nach Mekka gehen und da die Middle East Respiratory Syndrome, MERS, mittragen. Das überträgt sich dann von den Kamelen auf Menschen. Und wenn wir vorher schon wissen, welches Kamel infiziert ist und wo das herkommt und welche anderen Kamele dann in dieser Gegend wahrscheinlich auch infiziert sind, dann können wir natürlich sagen, oh, hier mal Quarantäne einsetzen. Und das wissen wir inzwischen, was das bedeutet. Ist lokal schwierig, aber ist eben dann eine Lösung für dieses Infektionsproblem.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Biologen Martin Wikelski. Herr Wikelski, Icarus ist ein spektakuläres Projekt, ohne Frage. Wie kam es denn überhaupt zur Idee, die Tiere aus dem Weltraum zu beobachten?
Naja, Tiere werden ja schon seit einigen Jahrzehnten aus dem Weltall beobachtet. Das hat eigentlich angefangen mit einem alten Kollegen von mir. Der ist jetzt 90 Jahre alt in Illinois, mittendrin in Amerika. Der hat gearbeitet mit einem Radioastronomen. Und die sind irgendwie draufgekommen, es war zu der Sputnik-Zeit, dass man doch ein Radio bauen könnte, so wie Sputnik, und den auf ein Tier geben kann. Und damit über das Tier was lernen kann. Das war wirklich aus der Sputnik-Ära. Und seit der Zeit gibt's diese Idee, Wildtiertelemetrie. Und es gab damals auch schon die ersten Experimente von der NASA, das Ganze aus dem Weltall zu machen. Aber das war natürlich schwierig, weil die Sputnik-Technologie nicht die richtige Technologie ist dafür. Deswegen hat es auch nicht so richtig an Fahrt gewonnen. Aber jetzt sind wir eben dabei. Wir haben dieses Internet der Dinge, diese neuartige digitale Technologie, die uns erlaubt, wirklich mit vielen Sendern gleichzeitig aus dem Weltall zu kommunizieren. Und damit sind wir jetzt zum ersten Mal wirklich in der Lage, global größere Mengen von Tieren abzufragen, zu beobachten und zu sagen, wie kann das funktionieren?
Sie haben rund 20 Jahre für dieses Projekt gekämpft, mit Höhen und auch Tiefen, nehme ich mal an. Und Sie haben nie aufgegeben. Was treibt Sie an?
Das war oft und oft ziemlich, ziemlich schwierig. Das kann man wirklich sagen. Nicht nur, wenn Raketen explodieren oder Raumanzüge kaputt gehen oder irgendwie ein kleiner Kondensator auf der Raumstation kaputt ist, man muss alles wieder runterholen und reparieren, sondern auch die ganze soziale Komponente, wie man mit den ganzen Teams umgeht aus verschiedensten Ländern. Wir arbeiten mit Teams aus über 100 Ländern zusammen, aber natürlich auch die dauernde Interaktion mit unseren russischen Kollegen. Auch da gibt's natürlich Schwierigkeiten, wenn sich internationale Krisen anbahnen. Da braucht man dann die persönliche Beziehung, um da auch wirklich dann weitermachen zu können. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir Tieren einen Wert geben wollen. Wir wollen Menschen zeigen, wie wichtig es ist, dass wir die Tiere haben, dass wir Spürhunde draußen haben. Und wenn wir verstehen, wie wichtig die sind, dann tun wir den Tieren auch nicht weh. Dann schützen wir die. Und ich glaube, das ist für uns das Wichtigste, dass wir sagen, wir müssen zum vernünftigen Miteinander kommen. Es ist für beide Seiten essentiell. Und wenn wir den Menschen, die Tiere nicht so gut kennen, zeigen, wie wichtig sie sind für uns, dann könnte das klappen.
Mhm. Faszinieren Sie die Tiere eigentlich schon seit jeher? Sie sind Jahrgang 65, aufgewachsen südlich von München. Woher kommt diese Leidenschaft? Haben Sie schon als Kind Tiere beobachtet?
Ja, also mein Großvater hat einen Bauernhof gehabt. Und ich glaube, was mich da immer fasziniert hat, war eigentlich, dass der seine Kühe und seine anderen Tiere individuell gekannt hat. Das waren nicht irgendwelche ja, einfach nur eine Kuh zum Melken, sondern das waren Individuen, die haben einen Charakter gehabt. Der hat auch mit jeder Kuh einzeln gesprochen und anders gesprochen. Der hat die alle individuell wirklich gekannt. Und das war für mich schon eindrücklich, weil er auch Vorhersagen machen konnte, was jetzt dann wieder passiert oder wie die Kühe interagieren. Und ich glaube, einfach wenn Menschen so eine direkte Beziehung zu Tieren haben, klar, in dem Fall die Tiere auch nutzen als Landwirt, dann kann man da unglaublich viel voneinander lernen. Und ich glaube, das war immer faszinierend, dass wir eben über Artgrenzen hinweg verstehen können, was uns Tiere sagen.
Und Sie haben als kleiner Junge, glaube ich, auch seltene Vögel entdeckt, oder habe ich das falsch gelesen?
Ja, ich habe einen tollen Biolehrer gehabt und hat mich aber dann auch immer für Beobachtungen interessiert. Aber das waren einfach Kuhreiher, die eingeflogen sind, dann neben den Kühen von meinem Großvater gelandet sind. Und das war mir eigentlich schon suspekt, wenn ich gedacht habe, da ist irgendwas komisch. Ich habe ein Foto davon gemacht und dann meinen Biolehrer mitgebracht. Und der hat gesagt, nö, also da weiß er auch nicht, wo die herkommen, was da passiert. Und ich soll doch mal mich an die Vogelwarte in Radolfzell wenden. Also ich damals schon die Beziehung zur Vogelwarte. Und da kam raus, naja, diese Kuhreiher kommen alle 10 bis 15 Jahre mal nach Bayern, wo sie herkommen, warum sie kommen, wo sie dann hingehen, weiß keiner. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das gibt's doch nicht. Also gibt doch Wissenschaftler, die sowas untersuchen.
Das ist schon witzig, ist Ihre frühe Forscherleidenschaft sozusagen direkt geweckt worden. Jetzt sind Sie heute da, in der Nähe von Radolfzell oder in Konstanz vielmehr. Und auf der einen Seite leisten Sie herausragende und vielfach preisgekrönte wissenschaftliche Arbeit auf internationalem Niveau. Und auf der anderen Seite, da braucht es, glaube ich, aber auch ein Abenteurergehen für Ihre Arbeit. Es gibt auf der Homepage des Max-Planck-Instituts eine schöne Fotografie von Ihnen. Da sitzen Sie barfuß vor einem sehr kleinen Zelt in einer ganz, ganz kargen Landschaft ohne Sträucher und Bäume. Um Sie herum liegen lauter kleine Sender. Wo sind Sie da?
Ja, das ist eine wunderschöne Gegend, ganz hoch im Norden in Russland mit unseren russischen Kollegen, um dort die Gänse zu untersuchen, die von Europa dorthin gehen, um zu brüten und dann im Winter wieder zurückkommen nach ins Rheingebiet und ins Rheintal und nach Holland. Aber auch die Wanderfalken sind dort oben. Da ist zu der Zeit praktisch dauerhell, Dauertag. Und an manchen Tagen ist es so schön, auch in der Arktis, dass man sich dann wirklich gemütlich vors Zelt setzen kann und da mal die Solarsender aufladen kann in der Sonne. Aber klar, wir versuchen natürlich überall in den sehr interessanten Gegenden der Welt mit unseren Kollegen zu arbeiten. Deswegen haben wir ja hier in Konstanz auch an der Universität ein Graduiertenprogramm, eine Doktorandenschule, die wirklich international ausgelegt ist, um eben mit diesen Leuten überall auf der Welt zu arbeiten. Also wir haben da Doktoranden aus Bhutan, aus Galapagos, Ecuador, aus Südostasien, aus Russland, aus überall her, aus der ganzen Welt. Und diese Diversität gibt uns natürlich auch unglaublich viel neue Informationen, neue Ideen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so spannend und deswegen kommen auch wirklich spannende Daten raus, weil wir versuchen, die verschiedenen Kulturen und Ideen zusammenzubringen und daraus entsteht eigentlich immer das Beste.
Die Leute kommen nach Konstanz und Sie schicken sie dann auch wieder zurück in die Welt, um noch mehr zu erfahren über die Tiere.
Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Doktoranden aus Ghana, der kommt zu uns, lernt hier in Konstanz an der Universität, wie wir jetzt Wissenschaft machen und wir lernen von ihm, wie dort gedacht wird. Oder unsere spirituellen Kollegen aus Bhutan, die ganz andere, für uns völlig unerwartete Eigenschaften mitbringen, von denen wir lernen können, die aber für uns ganz wichtig sind, weil wir ja auch in unserem Gedankengebäude feststecken und immer wieder froh sind, wenn jemand kommt und sagt, ja, es könnte aber auch anders sein.
Entsteht in Konstanz gerade so ein wirklich interessantes wissenschaftliches Zentrum für Schwarmintelligenz, für globale Tierbewegung, für Tierverhalten?
Also ich würde sagen, das ist wirklich auf dem Weg dazu. Wir haben ja ganz tolle Kollegen, die Meg Crowfoot, die jetzt aus Amerika gekommen ist als Direktorin, Ian Cousin. Wir haben ganz tolle Kollegen an der Uni, Professoren, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Das ist alles eine Einheit und natürlich auch ein kleines Umfeld, was oft sehr gut ist, weil man damit über Grenzen der Disziplinen hinweg sehr gut arbeiten kann. Dafür ist Konstanz eigentlich bekannt und ist ja so ein bisschen seit der Konzilzeit auch so. Aber jetzt mit der Uni kann man wirklich sagen, da entsteht gerade ein weltweites Zentrum in diesem Bereich.
Sie sind ja vor 14 Jahren aus den USA zurückgekommen. Sie haben nämlich, wir haben es ja vorhin gehört, Sie waren als Kind schon begeistert von Tieren. Dann haben Sie Zoologie studiert in München, haben promoviert, sind dann in die USA gegangen nach Seattle, haben auch unter anderem in Panama geforscht. Und Sie sind dann an einer der renommiertesten Universitäten der Welt Professor geworden in Princeton, nämlich auf Lebenszeit, und haben das aufgegeben und sind 2007 nach Deutschland zurück. Wie kam das?
Ja, also ich glaube, es war die Zeit, wo sich in Deutschland unglaublich viel getan hat, Aufbruchstimmung in der Wissenschaft. Und rückwirkend kann man sagen, es war wirklich gut zurückzukommen, weil Deutschland hat sich wahnsinnig verändert. Es ist viel, viel fortschrittlicher geworden. Man muss immer noch sehr, sehr viel tun. Also es ist noch nicht da, wo jetzt zum Beispiel so eine Uni wie Princeton oder Harvard ist, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass bei uns die Bevölkerung, das Land selber, diese wissenschaftliche Einstellung und den wissenschaftlichen Gedanken sehr viel besser unterstützt. Das hat man jetzt gesehen in den letzten Jahren in Amerika. Da geht es natürlich immer hoch und runter. Also wie gesagt, die amerikanischen Unis sind uns noch in vielen Fällen weit, weit überlegen. Aber wir sind dabei aufzuholen inzwischen und ich glaube, was eben in Europa auch anders ist, natürlich so generelle Lebenskultur, die so in anderen Gegenden der Welt eigentlich nicht existiert, würde ich sagen.
Wo sind die Amerikaner uns da so stark voraus noch?
Ich glaube, die denken innovativer und lassen sich nicht von Kleinigkeiten abschrecken. Also wenn man sagt, man könnte doch mal sowas wie ein Satellitensystem andenken, dann war das in Amerika selbstverständlich. In Europa war das erstmal schwierig, aber dann, wenn man mal die Leute überzeugt hat, dann geht's auch wirklich. Also zum Beispiel das Raumfahrtmanagement, also das DLR, hat ganz großartig sofort gesagt, ja, das klingt interessant, das könnte eine neue digitale Nische für die Welt sein. Ist es eben jetzt auch, also das IoT, also das Internet der Dinge von Boden über Satellit, ist jetzt wirklich zum ersten Mal so mit diesen autonomen kleinen Sendern gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Also das ist eine großartige Leistung auch der Industrie und eben für die Industrie. Und wenn das mal funktioniert, dann ist es in Deutschland oder in Europa sehr gut. Aber um das überhaupt mal zum Laufen zu bringen, da gibt es halt schon viele Hemmnisse immer noch.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Biologen Martin Wikelski. Herr Wikelski, haben Sie eigentlich auch schon mal gefährliche Situationen mit Tieren erlebt?
Puh, ja, viele. Also die gefährlichsten sind natürlich immer die mit den ganz kleinen Tieren, also mit den Krankheiten. Aber es gibt natürlich auch andere, wo man dann zum Beispiel in Sambia Fledermäuse untersuchen. Man fährt da mit einem Pickup raus in die Fledermauskolonie tagsüber, um da irgendwas zu beobachten. Und wir haben da zwei Autos gehabt. Und vorne steht mein Kollege, mein amerikanischer Kollege, hinten auf dem Pickup drauf und auf einmal schlägt so ein großer Ast an das Auto hin. Und ich denke mir, was, wo? Und dann war der Ast weg. Und dann schaue ich, es war kein Ast, es war eine schwarze Mamba, die so fußdick war oder oberarmdick. Und ungefähr 10 Zentimeter unter dem Oberteil dieses Pickups an die Seite von dem Auto geschlagen hat. Also das ist so 1,20 m, 1,30 m aufgestellt und ins Auto hingeschlagen. Also wenn die 10 Zentimeter höher gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich von meinem Freund nicht viel übrig geblieben. Klar, wenn solche Sachen passieren, die gibt's immer wieder, aber die gibt's auch in anderen Jobs und in anderen Gegenden der Welt.
Mamba ist wahrscheinlich extrem giftig.
Ja, da wär's dann schon schnell aus gewesen, weil das ist so weit im Feld draußen, da findet man auch kein Gegengift und dann, ja, da hat man eine halbe Stunde und ist vorbei.
Das Reisen gehört aber schon auch zu Ihrem Leben. Also Sie müssen oft raus in wirklich unberührte Gegenden, in abgelegene Gegenden. Das ist wahrscheinlich auch schon auch manchmal anstrengend, nehme ich mal an.
Ja, es ist eigentlich immer anstrengend. Klar, die Leute meinen immer, ach, das ist ja schön, du bist ja immer auf Safari. Naja, also so ist es natürlich nicht. Klar, sind auch schöne Sachen dabei. Aber wenn man zum Beispiel allein auf einer Insel sitzt für, jetzt machen wir 2 Wochen ganz alleine auf einer Insel mitten im Pazifik, wenn da was passiert, klar, dann ist es auch vorbei. Also da muss man dann schon sehr vorsichtig sein. Aber natürlich machen das andere Leute auch. Wenn die zum Bergsteigen gehen als Einzelbergsteiger irgendwo hin, dann ist man auch für sich selber verantwortlich. Also klar, man muss das Risiko abschätzen, man muss vorsichtig sein, aber es hat bisher eigentlich immer gut funktioniert. Vor allem, wenn man mit den Tieren gut arbeiten kann, dann passiert da auch nichts.
Wenn Sie sagen, Sie sind 2 Wochen allein an ganz abgelegenen Orten, sind dann auch die Tiere zutraulicher?
Wenn man allein auf einer Insel ist oder an einem Platz, wo sonst keiner ist, dann sind die Tiere natürlich sehr viel zutraulicher. Die sind ganz anders. Also in Galapagos zum Beispiel war das so, da war ich einige Wochen ganz allein auf einer Insel und da gibt's in dem Fall kleine Reisratten, die schauen aus wie so eine kleine Wüstenspringmaus. Die waren dann auf einmal super zutraulich, aber auch die Eulen. Ich habe 20 Eulen in meinem Zelt gehabt, in so einem großen Wohnzelt. Die Seelöwen waren ganz anders zu mir. Also völlig anderer Umgang und das war eigentlich auch eins der prägenden Merkmale, dass man dann wirklich sieht, dass in der Situation die Tiere noch ganz anders mit einem kommunizieren.
Erzählen Sie solche Geschichten auch den Schülern, mit denen Sie arbeiten? Sie haben ja Schüler engagiert.
Ja, das ist für uns ganz wichtig. Da meint man ja immer, naja, man will den Schülern irgendwas erzählen, dafür sind ja Schüler da. Nee, das ist genau das Gegenteil. Wir wollen von den Schülern lernen, von den Kindern lernen, weil die immer noch die großen Fragen haben. Also wie man es ja von den eigenen Kindern kennt, wenn man sagt, du Papa, warum gibt's das Universum? Oder wo hört denn das auf? Oder was kommt denn danach? Und dann steht man da und sagt, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Und genau dieselben Fragen wollen wir natürlich auch in der Biologie haben. Die Kinder sind ja nicht mit diesen ganzen Theorien vertraut, die wir jetzt da aufgebaut haben in der Wissenschaft, von denen viele eben auch nicht stimmen. Und da wollen wir immer den Check haben. Sind wir immer noch auf dem richtigen Weg? Arbeiten wir an den richtigen Fragen? Ist es wirklich noch das, was sozusagen der Kern der Biologie ist, den wir wirklich verstehen wollen? Dieses Wissen geben uns die Kinder.
Ansonsten darf man weiter auf Ihre Movebank hoffen. Das ist diese Datenbank, in der alle Daten zusammenkommen und wir vielleicht künftig auch noch viel, viel mehr über die Tiere erfahren. Und das Spannende, finde ich, daran ist, jeder auf der ganzen Welt, jeder Wissenschaftler, aber auch jeder normale Mensch kann auf diese Datenbank zugreifen. Warum war Ihnen das wichtig?
Ja, für uns ist es wichtig, weil die Kombination von Daten, wie man es ja auch im Internet sieht, ist eigentlich das, wo das zusätzliche Wissen, der Mehrwert entsteht. Also wenn ich weiß, dass eben der Flughund in Afrika und der Elefant und das Gnu ähnliche Sachen mir sagen können oder dass die Kombination dieser Informationen mir wirklich was sagen kann, dann brauche ich einfach dieses offene Wissen. Und dass wir jetzt sehr viel mehr Daten schon in dieser Datenbank haben als in allen Museen zusammen, ist natürlich jetzt spannend, weil das eben eine digitale Sammlung ist, also ein digitales Museum des Lebens auf der Erde und damit im Moment auch unglaublich begehrt. Also wir kriegen dauernd Anfragen, zum Beispiel Microsoft will den Planetary Computer bauen, die wollen Zugang zu diesen Daten haben oder Google will Zugang zu diesen Daten. Klar, die freien Daten können sie natürlich schon gerne auch haben, aber das Wichtige ist natürlich, dass wir als Wissenschaftsgemeinde weltweit diese Daten erstmal so auswerten, um zu verstehen, was sagen uns die Tiere. Und dafür braucht man offene Daten, dafür braucht man den Zusammenschluss der Wissenschaftler weltweit. Und es ist ja auch das, was Humboldt eigentlich vor 200 Jahren gefordert hat, dass er gesagt hat, na, alle Teilchen interagieren irgendwie, wir müssen diese Interaktionen verstehen, um das Gesamtsystem zu verstehen. Und das können wir jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Erde wirklich auf dem gesamten globalen Niveau machen, weil wir die Daten zusammenkriegen, wir haben die Computer, die das können, wir haben die künstliche Intelligenz, die wir brauchen, um bestimmte Sachen zu verstehen. Und damit haben wir jetzt einen Zugang zu dem gebündelten, evolvierten Wissen der Tierwelt. Und das ist ein unglaublicher Schatz.
Und man kann hoffen, dass die Wissenschaftler ihr Wissen auch an die Politiker bringen, denn die müssen umsetzen, was sie vielleicht auch herausgefunden haben, um unsere Erde zu schützen.
Ja, da geht es uns natürlich in Deutschland hier unglaublich gut, weil unsere Politiker kennen den Wert der Wissenschaft, fördern die Wissenschaft auch. Also es ist ja unglaublich, wie toll das in Deutschland funktioniert im gesellschaftlichen System. Und die Leute glauben ja auch an diese Daten, weil wir eben offen damit umgehen und jeder nachvollziehen kann, was steckt da drin. Ich meine, so viel Unterstützung, wie wir hier kriegen in Baden-Württemberg von der Landesregierung, aber auch in Deutschland generell, ist natürlich weltweit eine absolut traumhafte Situation.
Grundsätzlich müssen wir ja für die Zukunft jetzt die Weichen stellen, wenn wir in Richtung Klimawandel und auch Artensterben schauen. Was haben Sie da für eine Hoffnung? Wird es gelingen?
Also ich glaube, dass in Zukunft relativ schnell klar sein wird, dass wir die Biodiversität brauchen. Klar, das dauert. Es dauert oft mal ein Jahrzehnt oder zwei. Aber ich habe gerade mal in einem Vortrag auch zurückgeschaut, zum Beispiel Ozonloch. Da hat man halt vor 30 Jahren gemerkt, es gibt ein Ozonloch. Man hat herausgefunden, wie kann man dieses Ozonloch stopfen. Und inzwischen ist es gestopft. Und wir haben ähnliche Situationen beim Klimawandel, aber auch eben jetzt noch dramatischer, auch im Biodiversitätsverlust, im Verlust der Tiere, dass wir erstmal herausfinden müssen, woran liegt es. Und wenn wir das wissen, dann können wir relativ schnell dagegen etwas machen. Ich habe das gelernt in Galapagos. Galapagos, diese Insel, Archipel, Pazifik, auf dem Äquator westlich von Südamerika. Es ist ein Paradies, aber da sind zum Beispiel auch Ziegen hingebracht worden von den Walfängern. Und die haben sehr, sehr viel kaputt gemacht. Und dann auch Ratten zum Beispiel. Und dann haben die Leute und auch wir Biologen immer gesagt, oh, da kann man nichts dagegen machen, das ist alles viel zu schwierig. Man kriegt diese Ratten zum Beispiel nicht mehr von diesen Inseln runter, deswegen werden alle Schildkröten sterben über die Zeit. Naja, dann hat man herausgefunden, wie kann man da was dagegen machen. Und inzwischen sind zum Beispiel von diesen ganzen Inseln die Ziegen verschwunden. Und von ganz vielen Inseln auch die Ratten. Und den Schildkröten geht's wieder sehr gut und vielen anderen Tieren auch. Also ich glaube, das Wesentliche ist, wir müssen verstehen, wie wir den Tieren helfen können, wie wir sie schützen können und wie wir eben diese Balance und auch die Zukunft dieser Landschaften so erhalten können, dass sie für Tiere lebenswert sind. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Die Natur hat eine unglaubliche Resilienz, das heißt, die kommt immer wieder. So ist die Natur. Und ich glaube, darauf kann man sich auch verlassen. Und das ist für mich immer ein ganz positives Zeichen, dass ich auch erstmal verzweifelt war in Galapagos, wir kriegen es nie hin. Und 10 Jahre später ist alles komplett gelöst. Und klar, man hat andere Probleme, aber man kriegt diese Probleme in den Griff.
Herr Wikelski, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was ist für Sie wichtig? Was wünschen Sie sich genau deshalb auch vielleicht für Ihre Forschung am Max-Planck-Institut und für die Forschung an der Universität Konstanz?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir ganz stark international werden, um diese Diversität der Ansätze in der ganzen Welt zu verstehen und mit einzubeziehen in die Lösungen, die wir erarbeiten. Ich glaube auch, dass es wichtig bleibt, dass wir in Deutschland die Forschung sehr, sehr stark unterstützen. Klar, ist natürlich mein Thema, aber ich glaube, dass das auch unabhängig davon wirklich wichtig ist, diesen wissensbasierten Ansatz zu haben, der uns in der Welt weiterbringt, aber auch Probleme lösen lässt. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg, Europa generell. Ich glaube, das ist das Zukunftsmodell.
Und was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich?
Gut, ich wünsche mir natürlich einen Satellit, weil wir diese Messungen, die wir jetzt machen, sind aus meiner Sicht so wertvoll, so wichtig und so bahnbrechend, dass wir einfach diese relativ kleine Investition in so ein System brauchen, um wirklich in die Zukunft gehen zu können. Jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch den Mut, ja, der Gesellschaft und der Politiker, dass man sagt, ja, wir wollen sowas auch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Und ich drücke natürlich die Daumen. Ich wünsche Ihnen einen Satelliten.
Ja, danke schön.